Tische.
Hallo Arno.
Hallo Eugen.
Diesmal klappt es. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, ebenso.
So, wir treffen uns diesmal für eine außergewöhnliche Folge von den kritischen Controllern. Und du bist eh so lieb. Immer wenn ich einen Satz unvollständig mache, schneidest du das diesmal raus, oder Arno?
Unvollständig.
Na gut. Möchtest du das Thema einleiten?
Ja, sofern mein in der Hitze schmelzendes Hirn das hinbekommt. Wir haben uns überlegt, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass ich gerade dabei bin, Gilmore Girls zu schauen. Ich bin mittlerweile sogar, damals war ich glaube ich in der zweiten Staffel oder so, jetzt bin ich in der fünften angekommen.
Das war vor 2 Wochen. Naja, nein, es war vor 4 Wochen wahrscheinlich.
Ich habe jetzt schon ziemlich intensiv geguckt auch, einfach auch mit dem Blick auf diese Folge, damit ich möglichst viel auch weiß.
Sehr gut.
Also für mich ist es ja ein erstes Mal und für dich, du hast glaube ich gesagt, ein drittes, also du hast schon 3-mal gesehen und das ist natürlich ein Grund, mal auch darüber zu sprechen. Weil und mir ist für einiges aufgefallen.
Ja, ich freu mich sehr auf das Thema. Es ist eine Serie, die ich sehr gerne habe. Und ich fand, es hat einen großen Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten. Also wir haben uns vorgenommen, nicht einfach so drauf loszuplaudern, sondern Arno und ich haben uns auch mit vorbereitet. Wir haben uns ein bisschen eher unbewusst die Texte aufgeteilt, die Papers, die wir uns zu Gemüte geführt haben, damit wir auch ein bisschen mehr Substanzielles zu sagen haben, als einfach sehr viel Meinung von uns zu geben, was wir natürlich auch gerne machen, immer die ganze Zeit.
Ja, und es ist natürlich eine Spoiler-Folge. Also,
ja, danke, dass du das sagst.
Tatsächlich nicht gesehen hat. Wir werden einfach drauf losreden. Und
genau. Auch, Richard stirbt, auch, am Ende ist er tot.
Man muss auch sagen, Eugen, du hast dich hier in dem Channel als Jess angemeldet.
Ja, ich habe wir wurden gefragt auf Social Media im Vorfeld dieser Aufnahme. Zuerst war die Frage Rory oder Lorelei und dann hat irgendjemand gefragt, na, viel wichtiger ist die Frage Dean oder Jess. Und das ist ja eine interessante Frage, auch darüber könnten wir länger diskutieren, weil sich da meine Meinung im Laufe meiner Biografie öfters geändert hat.
Wo ja, bei du? Mir tatsächlich auch.
Und in welchem Team bist du jetzt gerade in deinem
Ich bin ja gerade in der Ära Logan angekommen.
Okay, darüber müssen wir vermutlich auch noch reden, ja.
Und ich stelle fest, die hat einen furchtbaren Männergeschmack. Ich mag sie alle drei nicht besonders, ehrlich gesagt.
Ja, okay, gut, darauf können wir uns auch einigen.
Ja, also es gibt zu jedem schon Sachen, über die wir auch später noch sprechen können im Zuge unserer Sachen, die wir jetzt auch gelesen und gelernt haben zur Serie. Und ich glaube, was für mich so faszinierend ist bei der Serie, ist einfach, wie viel Ideologie ist vielleicht das falsche Wort, aber wie viel Politik, Ideologie, Diskurse dann doch da drin steckt und wie viel man da rausholen könnte, wenn man
absolut.
Das wollte.
Wir können ja einfach politische Ideen dazu sagen.
Politische Ideen, politische Mythen.
Politische Mythen, es ist alles da. Unsere Idee war, dass wir anfangen mit einer ganz kurzen Vorstellung der Produktionsgeschichte. Da werden wir jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen. Ich habe da ein Paper dazu gelesen, das fand ich interessant. Und ansonsten haben wir den Wikipedia-Seite wahrscheinlich offen daneben. Also das kann man auch sonst selbst nachschauen. Dann, ich weiß gar nicht, haben wir uns jetzt geeinigt auf eine Reihenfolge? Wir machen Gender und Class.
Genau.
Machen wir es in der Reihenfolge, oder?
Finde auch.
Und dann schauen wir, wo wir hinkommen. Und irgendwann, so wie immer, kommen wir dann drauf, jetzt reden wir zu lange und dann machen wir ein ganz abruptes Ende.
Ja. Und es wird eh so sein, dass auch Gender und Class, dass man beides ganz intersektional gedacht natürlich nicht auseinander.
Ach, hast du das schön gesagt. Die Intersektionalität wird auf jeden Fall Erwähnung finden heute. Vor der Produktionsgeschichte ist aber vielleicht die Idee von dir sehr hübsch gewesen, dass wir uns mal autobiografisch positionieren oder das Ganze historisch kontextualisieren, je nachdem, wie man es nennen will. Arno, ich fange an, dich zu fragen, weil du warst ja auch der Auslöser, dass wir darüber reden. Wie kamst du zu den Gilmore Girls? Wie kamst du dazu, sie bis jetzt nicht gesehen zu haben? Auch eine interessante Frage. Und warum schaust du sie jetzt? Und was ist dein erstes Fazit auch?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Also warum ich es nicht gesehen habe, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist, glaube ich, einfach nur an mir vorbeigegangen. Also passiert ja manchmal auch sowas wie bei Gossip Girl, das ich bis jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen habe oder so. Dito. Es gibt so Serien, die eigentlich schon in dem Spektrum liegen, was ich gerne mag. Mhm. So dieses leicht Soap-Opera-ige, ja, auch anheimelige Feel-Good-Fernsehen, würde ich es vielleicht mal nennen, das mag ich ja schon, aber irgendwie hat es mich damals nicht erreicht, kann ich nicht nachvollziehen, wie, obwohl ich den Namen natürlich immer wieder gehört habe und ich wusste, dass du die Serie kennst und dass sie auch, ich glaube auch popkulturell kann man sagen, nicht unwichtig ist und hatte, es kam dann immer wieder bei Netflix unter den Empfehlungen bei mir.
Mhm. Ich glaub, das also ist
der Algorithmus
guter Punkt,
ja. Hat mich quasi in die Arme der Serie getrieben.
Und genau, schaust du es allein oder mit deiner Frau und oder deinen Töchtern? Eine Tochter nur, welche Konstellation? Du schaust es alleine. Das habe ich dich noch gar nicht gefragt, da war ich nämlich neugierig. Okay.
Ja, ja, die Töchter, soweit ich sie gefragt hatte, hatten keine Lust. Hm. Und ja, ich habe guckt so dann jeden Tag so eine Folge oder zwei manchmal und bin jetzt eben in der Mitte der fünften Staffel ungefähr. Und es gibt viele Dinge, über die man hier reden müsste.
Gut, ich freue mich drauf. Dann hänge ich mich jetzt noch an. Ich bin ein Kind, das sehr viel von seinem Fernseher sozialisiert wurde. Wobei, als es rauskam, war ich ja schon ein Jugendlicher und habe angefangen zu studieren. Aber das klassische, wie heißt das, serielle Fernsehen, also auch, wo man jetzt nicht wählen durfte, was man schaut, hat einen bedeutenden Anteil in meinem Leben gehabt. Und das Schöne, muss man ja auch sagen, daran ist, dass man oft auch Sachen sieht, die man sich jetzt nicht ausgewählt hätte, weil ja sonst nichts da war. Also gerade in Österreich mit zwei Sendern, ich hatte nie Kabelanschluss oder meine Eltern hatten nie oder Satellit. Das heißt, diese zwei Sender waren es. Manchmal kam auch noch der slowakische Sender rein. Friends of Slowakisch, sehr lustig, funktioniert auch. Und dann habe ich so ziemlich alles geschaut. Und ich muss sagen, Gilmore Girls hat mich ja überhaupt nicht angesprochen als 20-Jähriger. Ich war ein Science-Fiction-Nerd und wollte großes Krach-Bumm. Und das war so ruhig. Und ich hatte auch das Gefühl, ein bisschen zu sehr auf emotional und halt zu Drama, was mich damals überhaupt nicht interessiert hat. Im krassen Gegensatz zu jetzt, wo es umgekehrt ist und ich Krach-Bumm nur noch wenig Geduld aufbringen kann für Krach-Bumm. Aber ich habe es halt trotzdem geschaut und dann bin ich drauf gekommen, dass es halt extrem lustig ist. Also es hat ja eine extrem hohe Geschwindigkeit, schon allein wie sie reden, die Taktung, was dann da an Zitaten reingeworfen wird. Und es ist wirklich, ich fand es genuin lustig und damit hatte es mich dann. Also danke, danke Fernsehen, dass mich manchmal dazu gezwungen hat, Sachen anzuschauen, die ich noch nicht kannte. Das zweite Mal habe ich es dann mit der Kathi angeschaut. Das war in der großen DVD-Zeit. Da haben wir uns die Staffeln auf DVD gekauft, bei, ich glaube, mittlerweile eingegangenen Vertriebsketten. Und das dritte Mal mit unserem älteren Sohn. Der hat es auch nochmal geschaut. Da kann ich aber nicht, da weiß ich nicht, ob wir es.
War komplett durchgeschaut.
Ja, wir sind, ich bin ja überhaupt Completionist immer. Kathi eher auch und der Ältere gezwungenermaßen auch. Und jetzt haben wir gerade auch ausgelöst von dir nochmal angefangen, es anzuschauen. Jüngere kann sich noch nicht so sehr dafür begeistern, aber der Ältere schon. Vor allem, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir es das erste Mal mit dem Älteren auf Deutsch geschaut haben. Jetzt schauen wir es auf jeden Fall auf Englisch, was ja nochmal besser funktioniert.
Mein erster Eindruck ist ja, dass die Serie, also ich habe sie ja damals eben nicht gesehen, aber dass sie verblüffend gut gealtert ist. Mhm. Also ich habe nicht bei vielen Sachen nicht den Eindruck, oh mein Gott, was reden die dann, was haben die denn für Vorstellungen, wie man über Sachen redet, also diese diskursiven Verschiebungen, die ja oft dazu führen, dass man so Sachen einfach schrecklich findet mit der Zeit, gibt es ja zum Beispiel bei manchen Folgen bei Friends oder so, wo man dann die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie dann beispielsweise der Umgang zwischen Männern und Frauen ist oder so. Und den Eindruck habe ich hier zum Beispiel nicht gehabt, das fand ich relativ cool, muss ich sagen. Gleichwohl gibt es natürlich auch viele Sachen, über die wir eben gleich noch in Bezug auf Gender und Klasse sprechen werden, wo ich schon ohne die Texte vorher gelesen zu haben, so ein unbestimmtes Gefühl hatte. Also irgendwie ist das alles auch ein bisschen schräg, was man da sieht.
Schräg, ja. Definitiv. Ich wollte noch ergänzen, es gab eine Phase, da habe ich es nicht mehr so gut ausgehalten. Es waren, ich weiß nicht, so Mitte meiner 30er Jahren. Also bevor wir es mit dem älteren Sohn nochmal angeschaut haben, da hat es mich nicht mehr abgeholt oder da fand ich es auch veraltet. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass es da gerade alt geworden ist und jetzt ist es, kann man sagen, so ein bisschen vielleicht in den Klassiker-Kanon reingekommen, weil jetzt halte ich überhaupt sehr viele ältere Sachen sehr viel besser aus wieder, weil ich sie vielleicht auch in meinem Kopf halt historisch kontextualisiere. Ich meine, was mich total verstört hat das letzte Mal, schauen oder davor, war, das habe ich dir eh gesagt, gar nicht so Klasse oder Geschlecht, sondern diese Konsumgesellschaft, die da zelebriert wird. Also wenn Lorelei und Rory machen sich's mal schön und dann gehen sie einkaufen und dann laufen sie lachend durch ein klimatisiertes Einkaufszentrum mit 4 Säcken an Gewand und da denke ich halt an H&M und Wegwerfgewand und sie brauchen das alles nicht und gerade Lorelei ist eine große Gratification bei Buying-Person oder auch wenn sie, jetzt machen wir uns einen schönen Abend, das finde ich total nett, dass sie das machen, das ist ja an sich was total Cooles, dass sie da auch das zu Hause zelebrieren und dann bestellen sich was beim Chinesen.
Ja, und das ist dann aber auch so,
und das können sie gar nicht der essen, wie man in Wien sagen würde. Das geht sich nicht aus, das heißt, da muss irrsinnig viel weggeworfen werden. Ich meine, ein bisschen was werden sie in den Kühlschrank geben, aber da werfen sie ja dann auch weg. Also das Wegwerfen und das Überkonsumieren, das stößt mir ein bisschen auf, aber da sage ich halt, na gut, das ist halt die Gesellschaft der 2000er Jahre gewesen.
Ja, ja, als die Dinge noch so waren.
Genau, wundervoller Übergang. Machen wir kurz ein bisschen die Geschichte. Wann ist die Serie entstanden? Wer hat sie geschrieben? Wer hat sie produziert, soweit wir das halt gelesen haben? Es wird jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen. Was hast du im Kopf oder soll ich erzählen? Arno, du darfst entscheiden.
Erzähl du, weil also ich weiß das alles, aber ich habe es nicht so internalisiert wie du.
Machen wir es einfach kurz. Also ich habe jetzt auch noch, ich muss mal schauen, also um 2000 entstanden, muss man schon im Kopf behalten, finde ich. Ich schaue jetzt nochmal nach, wann ist wirklich die erste rausgekommen oder war es 1999 sogar? Nein, Oktober,
ja, Oktober 2000. Genau.
Gut, also jetzt auf Englisch, auf dem Warner Brothers Kanal. Auf Deutsch weiß ich es nicht, ich nehme an, 1-2 Jahre später. Letzte Staffel, die 7., das war dann schon nicht mehr Warner Brothers, sondern CW. Was ist das nochmal? CW ist
ich habe, glaube ich, gelesen, das ist ein Ableger von Warner Brothers oder sowas ähnliches.
Naja, Warner Brothers wurde da verkauft und so. Also das und bitte einfach selbst nochmal recherchieren.
CW ist dieser Sender, wo auch dann so Serien wie The Flash und so diese ganzen DC-Billig-Serien quasi gelaufen sind.
Genau, das ist, ich finde da gar nicht eine Erklärung fürs Akronym, kann das sein? Ja, also das ist dann im Zuge von einigen Mergers und so, 7. Staffel. Überhaupt, die ist ein bisschen so ein Ausleger oder eine Ausnahme, weil die wurde nicht mehr geschrieben von der Amy Palladino, die so ein bisschen der Auteur, die Auteurin der Serie ist.
Ich habe auch gelesen, dass dass dieses Auteur in dem Fall wirklich zutreffend ist, obwohl sie, glaube ich, einen ganzen Stab an AutorInnen hatte.
Gar nicht so viel. Es waren, also kann ich auch gleich, soll ich ergänzen?
Hinten raus.
Ja. Hinten raus kann es sein. Nein, nur ganz du rede kurz, jetzt mal weiter.
Genau, dass sie da sehr kontrollierend war. Ich glaube, gemeinsam mit ihrem Ehemann, ist das richtig?
Mit dem Daniel.
Dass da nichts quasi in die Serie kam, was sie nicht vorher nochmal double gecheckt hat.
Genau, das habe ich auch gelesen. Das ist eben, deswegen trifft AutorIn da wirklich zu. Weil sie auch gesagt hat, also ich glaube, jetzt habe ich es mir rausgeschrieben irgendwo, es gab insgesamt in den ersten 6 Staffeln nicht so viele unterschiedliche Autorinnen, Drehbuchschreiberinnen, sondern ich glaube so 6, 7. Davon auch interessant, waren nur 2 Männer und ich glaube, einer davon ist ihr Ehemann, der Daniel, der mit ihr gemeinsam auch Executive Producer war. Und sie hat sich halt das Recht vorbehalten, dass, also ich glaube, sie hat sich gar nicht so eingemischt im Schreiben, aber am Ende hat sie immer geschaut, dass es halt zusammenpasst, damit es ein stimmiges Ganzes ist. Wir kennen es ja sonst von Serien, die dann teilweise sehr unterschiedliche Tonalitäten haben und das wäre, also ich hätte auch, früher wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das unterschiedliche Drehbuchautorinnen haben.
Das fällt mir ehrlich gesagt heute auch zumindest im Verlauf einer Staffel nicht so auf, höchstens staffelweise, wenn man dann merkt, der Produzent hat gewechselt oder die Autoren haben eben gewechselt, wenn sich dann, wie beispielsweise bei Deep Space Nine nach der, ich glaube, zweiten Staffel, der Ton so wechselt und alles in dieses wirklich serielle Drama hinein, Science-Fiction-Drama zum Beispiel reinkippt, was vorher eher so dieses, also weil das, der Begriff trifft jetzt nicht zu, aber dieses Monster of the Week-artige, wo man jede Woche eine abgeschlossene Geschichte hat, das verliert sich ja dann irgendwann zum Beispiel.
Das ist auch ein gutes Stichwort, weil anderes, also das WB Network war ein ganz junges damals, also Warner Bros. Hat damals probiert, auf dem amerikanischen Fernsehmarkt sich auch durchzusetzen und war halt ein kleiner, ich habe es mir auch da jetzt nicht die Zahl, ich glaube, es gab 6 oder 5 große Netzwerke und das kam jung dazu und hat halt einfach nicht diese Wucht gehabt. Also es war auch eine Zeit, wo man halt einfach Sendemasten noch mieten musste und Satelliten, um zu schauen, dass man überhaupt hinkommt. Also wir sind hier in der eigentlich noch Prä-Internet-Ära und da haben sie es versucht. Sie waren bekannt, also sie hatten erste Erfolge. Das eine ist Seventh Heaven. Das ist nämlich genau dieses Monster of the Week-Geschichte. Das ist, ich glaube, eine himmlische Familie hieß es. Also wo anhand von einer extrem religiösen Pastorenfamilie ein Thema jedes Mal durchexerziert wurde. Mhm. Heute geht es um die Sucht und der Älteste probiert, glaube ich, was weiß ich, Marihuana, die nächste Alkohol, dann irgendeiner raucht Zigaretten. Und der Jüngste ist süchtig nach Kaugummi. Und das war ganz schwer auszuhalten, finde ich für mich. Aber sehr family-friendly, das ist dann auch noch ein Übergang. Und eine andere Serie, die sie hatten, die auch sehr erfolgreich war, ist Buffy the Vampire Slayer.
Ach, tatsächlich, das kann man hier.
Also das sind die drei großen Showrunner ist der falsche Begriff, aber es sind die drei großen Zugpferde gewesen.
Ja.
Und bei Gilmore Girls auch noch, es hat sich am Anfang sehr schwer getan, weil sie, weiß ich jetzt auch nicht mehr so, also auch da, die hatten den falschen Sendeplatz. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber es hat einen Unterschied gemacht, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit man gesendet wird, weil wenn man zum Beispiel direkt gegen Friends antritt, und das war NBC, das war genau damals, oder, was weiß ich, Seinfeld oder die großen Serien dieser Zeit, dann hat man eigentlich schon verloren am Anfang. Und ich glaube, sie sind dann von einem Dienstag auf einen Donnerstag gewechselt, also bitte Details nachlesen. Und dann ist es erfolgreich geworden. Also es ist nie so erfolgreich wie Friends geworden, die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es um die 14 Millionen Zuseherinnen hatte. Und die hatten aber auch in Millionenzahlen dann. Also es war schon sehr erfolgreich und erfolgreich genug, dass es ja insgesamt 7 Staffeln gab.
Ja, das ist eigentlich schon Zeichen genug, das zu sehen, dass es zumindest für den Sender ja erträglich sein gewesen muss.
Ich überlege noch, was ich noch sagen kann. Also es ist, oder wolltest du gerade da?
Nee, ich wollte nur sagen, ich bin fasziniert, dass wie sehr ich schon vergessen habe, dass Fernsehen früher linear war.
Linear, genau. Nicht seriell, linear. Das lineares Fernsehen. Danke, Arno. Das hat ganz, ganz andere Logiken dann, die es mit sich
komplett
bringt.
Das war Wahnsinn. Aber halt, also völlig, das ist aber auch völlig aus meinem Konsumverhalten verschwunden, das Wissen.
Muss ich sagen, bei mir auch. Also ich verwehre mich ja oft auch mit meiner Familie gegen das Neue. Nein, oder versuche halt absichtlich retro zu sein. Also wir haben Plattenspieler, der Jüngere macht jetzt Musik, die er auf Musikkassetten drauf spielt. Cool. Aber überlegen wir auch Fernsehen und Fernsehnachrichten, aber es ist ganz schwer nur noch in den Alltag sich reinzubringen. Weil ja auch mittlerweile das Fernsehen digital ist und eigentlich dieses View on Demand ist, also man kann sich jederzeit nachschauen. Und damals musste man halt so wie heute bei Fußball oder beim Song Contest zu einem Zeitpunkt da sein, um eine Serie zu sehen. Also ist man ja auch teilweise nach der Schule nach Hause gelaufen, um den Anfang der geliebten Serie zu sehen. Das gibt's jetzt nicht mehr, wenn wir es einfach auf einmal bingen beim Streaming-Portal unserer Wahl.
Bevor wir in die inhaltliche Diskussion einsteigen wollte, könnte ich an der Stelle auch noch sagen, das hatte ich dir letztens auch geschrieben, ich finde faszinierend, wie sich überhaupt technischer Fortschritt so im Laufe der Staffeln da manifestiert. Also ich hatte dann, irgendwann wird über die Wunder
der Digitalität. Inhaltlich oder in der Produktion?
Inhaltlich schon. Also so
dann,
als
dann lass mir noch eine Sekunde, denn, weil ich wollte bei der Produktion, ich würde nur gerne erwähnen, die 7. Staffel hat das Ehepaar Palladino dann nicht mehr gemacht. Weil, was schon auch wichtig ist, wenn das Thema Gender dann kommt, die Amy Sherman-Palladino hat nie einen unbefristeten Vertrag bekommen. Sie hat immer nur einen Vertrag für eine Staffel bekommen. Also war auch im Grunde genommen halt auch immer prekär angestellt, obwohl sie wirklich Vorzeige-Autorin war, die auch gerne vom Sender dann überall hingeschickt wurde, um Interviews zu geben. Und nach Staffel 6 haben sie gesagt, gut, das reicht uns, dann machen wir nicht mehr mit. Und Staffel 7 wurde dann von anderen gemacht und surprise, surprise, nach Staffel 7 war es dann zu Ende. Ich meine, gab mehrere Gründe dafür, aber trotzdem. Das wollte ich noch sagen, jetzt können wir gerne zum Wandel der Zeiten.
Weil diese staffelweiten Verträge, die sind ja, glaube ich, relativ normal in diesem, in dieser Branche. Also, dass
man pro
Staffel angestellt wird, aber es ist natürlich symptomatisch und wie du sagst, also dieses Prekäre oder Unsichere, wie es dann weitergeht, das begleitet das wahrscheinlich schon immer an jeder Staffel dann.
Ich meine, die hatten halt wirklich einen Namen, da ich mal. Aber das sollte man auch nachschauen. Letzte Anmerkung noch, weil das habe ich auch jetzt wieder vergessen, weil wir von Streaming geredet haben und du es ja jetzt auch schaust. Die Serie hat dann nochmal sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es bei Netflix, ich glaube 2005, wann war das? Auch bitte nachschauen. Also auf Netflix kam. Aber vor wirklich mehr als 10 Jahren, also ja 2015 oder sowas wird es gewesen sein, oder 2009, also gar nicht so lange nach Ende der Ausstrahlung. Und es kam ja noch ein Nachzipf, eine Reunion dieses Gilmore Girls, ich glaube 4 Jahreszeiten oder so ähnlich hieß es, das teilweise interessant ist, weil da halt Geschichten nacherzählt wurden oder fortgeführt wurden, richtigerweise, teilweise dann auch nicht mehr so gut funktioniert hat.
Ja, ist das nicht faszinierend, wie die Leute dann gealtert sind und so?
Ich muss sagen, ich würde es mir gerne jetzt nochmal anschauen. Es ist halt immer schwierig, wenn du eine Erinnerung an etwas hast und dann, glaube ich, ist dann die Realitätskontrolle mit wie die Schauspieler geworden sind und was auch deine Lieblingsautorinnen daraus machen. Inhaltlich haben mich ein paar Sachen genervt. Ich habe auch eine Analyse gelesen, die erklärt, warum gewisse Geschwindigkeiten nicht mehr so gut funktionieren. Da war wirklich so eine Narrative, die Geschwindigkeiten da getestet hat, während andere Sachen wiederum besser funktioniert haben in dieser Reunion-Serie. Ja, ich finde, da müssen wir uns nicht zu lange damit aufhalten. Interessant ist, was mit der Figur der Emily passiert ist, finde ich. Das ist interessant und der Rest, ja. So, jetzt der Übergang. Entschuldigung, jetzt habe ich dich zu lange unterbrochen. Also, technischer Fortschritt.
Genau, was ich sagen wollte, was ich faszinierend fand, ist, wie man über den Verlauf der Staffeln den technischen Fortschritt in die Serie einsickern sieht. Also da hat man zum Beispiel dann Sachen wie eine Digitalkamera, die total faszinierend finden und erstmal lernen müssen, wie die geht, oder WLAN oder ein Laptop oder nachher dieses faszinierte, boah, du kannst das ja googeln und dann findest du Sachen im Internet zu dem Thema, das du gerade suchst, diese Begeisterung und dieser Fortschrittsoptimismus, der da so mit diesen technischen Neuerungen eingeht, das finde ich sehr faszinierend und ist total auffällig. Wir haben jetzt heute nicht so viel Zeit, darüber zu sprechen, aber ich wollte es trotzdem mal in den Raum werfen, weil es einfach extrem auffällig ist, weil es ja auch gerade in so einer Zeit der Durchdigitalisierung der Gesellschaft, also digitalisiert war sie zum Teil ja schon vorher, aber wir kommen dann an so einen Punkt, wo wirklich dann alles digital wird. Und wie das eben auch in der Serie ihren Niederschlag findet, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich da irgendwann mal einen Artikel zu drüber schreibe, einfach weil das so spannend ist, wie das überhaupt
das ist aber cool.
Stattfindet.
Das weckt total Erinnerungen. Also ich habe zum einen im Kopf gerade, wie die Rory, ich glaube vom Christopher irgendwann, weil er sich halt einschlammern will, bei ihr so ein riesen Lexikon geschenkt bekommt und das ist was Cooles damals, ein riesen Lexikon. Und 10 Jahre später denkt man sich, nein, ich hab keinen Platz dafür. Ich gehe auf Wikipedia. Und IMAX, diese bunten, sind mir auch aufgefallen, die dann irgendwann, ich glaube, die Rory hat dann auch relativ früh dann in ihrem Zimmer stehen.
Und gleichzeitig, also gestern in der Folge, die ich gesehen habe, einen riesigen Röhrenbildschirm im Zimmer stehen, wo ich denke, wie hat das denn früher in die Zimmer reingepasst? also auch das kommt irgendwie mit rein, gerade mit dieser aus der Distanz nochmal schauen. Also ich glaube, sonst wäre mir das wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, wenn ich das früher gesehen hätte oder so.
Es war auch eine Zeit vor Social Media, oder? Weil mittlerweile wird ja sehr viel von dieser, gerade in der Generation von der Rory, die ganze Kommunikation mit Freundinnen, Freunden, Love Interests, da würde ganz anders funktionieren.
Ja auch.
Pager.
Aber gut. Das nur am Rande.
Nein, ich finde das ein gutes Thema. Wenn Bedarf da ist, können wir uns ja auch wieder zusammensetzen und nochmal. Du schaust dir jetzt erstmal fertig.
Ich weiß aber eine super Überleitung, weil
mach das.
Es gab eine Folge, die ich vor kurzem gesehen habe, in der Richard, also der Vater von Lorelei, Emily, der Mutter, erklärt, wie das mit dem Computer so funktioniert und wie man Sachen ergoogelt und dass in diesem merkwürdigen Internet ja alles drinsteht. Zum Beispiel diese Gucci-Seite, wo man dann Taschen sehen kann und so.
Ah,
und da damit hat er sie leuchten dann die Augen Emilys und so. Und man hat also dieses, Männer verstehen die Technik und erklären es dann den Frauenmäßige.
Wobei ich Richard so eingeschätzt hätte, dass er völlig unfähig ist, damit umzugehen. Aber interessant, soweit bin ich ja jetzt nicht beim nächsten Durchschauen.
Ja, aber umgekehrt war es dann so, gestern in der Folge war im Luke's Diner, also Luke ist ja das Love Interest, beziehungsweise die spätere auch die Beziehung von Lorelei, funktioniert der Herd nicht. Und Lorelei erklärt dann Luke, was er genau an diesem Herd einstellen muss, damit es wieder funktioniert, weil sie in der Nacht, weil sie nicht schlafen konnte, die Bedienungsanleitung gelesen hat.
Gut, das ist eine gute Überleitung, weil das ist genau, da kommen wir schon zum Kern der Frage, wenn wir jetzt über Geschlecht und Feminismus reden. Weil da hast du sehr schön uns beide Seiten gezeigt. Zum einen die Figur der Emily, die sehr klar in patriarchalen Strukturen lebt und diese eigentlich auch sehr zelebriert. Also die ist ja wirklich reaktionär im wahrsten Sinne, weil sie das so unterstützt, das alte System. Und die Lorelei, die halt die self-made Woman ist, die alleinerziehende Mutter ist, ihre Eltern verlassen hat, absichtlich auch kein Geld von ihnen die längste Zeit genommen hat, sondern selbstständig sich von ganz unten hochgearbeitet hat und am Ende eine eine Führungsposition einnimmt, zuerst in einem Hotel als Angestellte, später ein eigenes leitet. Wie hast du das wahrgenommen, Arno? Also was ist jetzt so der erste Eindruck zu dem Thema Feminismus, Emanzipation?
Ja, schon genauso. Also dieses, was es ja auch vermitteln will. Also wir haben auf der einen Seite diese krasse, fast schon aristokratische Gebaren auf Seiten der Eltern Loreleis, also Emily und Richard, die auch sehr stark, und hier rutscht es dann eben dann schon dieses Klassendenken, darüber urteilen, wer ist denn der Richtige für Lorelei oder auch Rory später. Und das ist ja eigentlich Sache der Familie darüber zu entscheiden, mit wem die Frau zusammen sein will. Und genau aus dieser Situation ergeben sich ja auch ganz oft Streitigkeiten über Selbstbestimmung, über wie man sein eigenes Leben führt. Und was da auch so ein bisschen durchkommt, was ich faszinierend fand, Lorelei kriegt eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen Anerkennung von ihren Eltern, als sie zum Beispiel diesen Schulabschluss da nachgeholt hat. Das ist irgendwann in der zweiten oder dritten Staffel.
In dieser Abendschule, ja.
Und das ist eigentlich das erste Mal, wo die Eltern dann so ein bisschen anerkennen, dass Lorelei ihren eigenen Weg geht.
Das ist aber auch ein Anerkennen eigentlich ihres also ihre Selbstständigkeit oder, ich weiß nicht, jetzt werden wir häufiger das Wort Emanzipation oder dieses emanzipierten Lebens, wo sie das anerkennen. Weil also ihre Idee wäre gewesen, dass, also Gott, wer die Geschichte nicht kennt, mit, ich glaube, 16 oder so wird sie schwanger von ihrem Highschool Love Interest Christopher, den ich übrigens persönlich immer sehr schwer ausgehalten habe, und entscheidet sich aber, das Kind nicht abzutreiben, aber auch nicht Christopher zu heiraten, weil so toll findet sie ihn, also sie hat ihn gern, aber sie möchte jetzt nicht ein Leben als Hausfrau anfangen, was aber, glaube ich, schon noch sehr, sehr klar der Wunsch der Eltern gewesen wäre. Also das ist die Vorgeneration, die sieht, klar, jetzt so jetzt Kernfamilie, es ist halt peinlich, dass es mit 16 passiert, aber das wäre jetzt the way to go.
Und wir haben ja auf der einen Seite eben Lorelei mit dieser extremen, zelebrierten Unabhängigkeit, die natürlich auch immer bricht, wenn sie was braucht. Also sie braucht.
Ah, da würde ich dir widersprechen.
Ja, sie muss eigentlich immer entweder auf die Netzwerke ihrer Eltern zurückgreifen, als sie einmal dann so einen Kredit braucht oder eben als sie Geld für diese Elite-Schule von Rory braucht und so. Also es ist schon, sie kommt nicht ganz, also wir sprechen hier eigentlich schon über Klasse und Gender dann, aus diesem Umfeld heraus, obwohl sie es eigentlich zelebriert, dass sie genau das geschafft hat.
Da kann ich jetzt einfach ein Paper rausholen, da muss ich gar nicht selbst Meinung reinwerfen. Ich muss jetzt nur schauen, damit ich die auch alle immer gut credite. Und zwar war das die Megan Rucker. Ich weiß jetzt nicht, da muss man auch nachschauen. Also das Paper, oder es ist eigentlich eine Abschlussarbeit, heißt Gilmore Girls, The Intersection of Feminism and Social Capital. Also wir haben jetzt ein bisschen Bourdieu. Es war an der A&M University in Texas. Und ja, einfach nachschauen. Ich nehme an, es ist von der Länge her irgendwo zwischen Bachelor und einer Masterarbeit. Sehr spannend. Die hat sich angeschaut, nämlich, also zum einen hat sie, also natürlich ist es eine Analyse, sie hat kodiert, wann feministische Momente waren, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber da geht es dann um Empowerment, gegenseitige Unterstützung, Unabhängigkeit und so weiter. Und sie hat analysiert, wann sie sich Hilfe von ihren Netzwerken holen, also das soziale Kapital einsetzen. Mhm. Und da sind Statistiken drinnen, die habe ich mir jetzt leider nicht rausgeschrieben. Insgesamt ist es so, dass Lorelei, und sie hat sich auch, glaube ich, auch nur 25 Folgen oder so angeschaut, in über 80% der Fällen, also es waren auch gezielte Momente, die sie untersucht hat, über 80% hat sie sich feministisch verhalten. Bei Rory waren es schon nur noch über 60, aber noch immer zwei Drittel. Und dann hat sie sich aber auch angeschaut, von wem holen sie sich Unterstützung. Und bei Lorelei war es schon so, dass sie in einer absoluten Mehrheit aller Fälle sich Unterstützung von einem Frauennetzwerk geholt hat. Also von Suki, von ihrer Nachbarin, der Babette, von der Miss Patty, von der Clipsy, also der Mechanikerin, von den Eltern nur in Ausnahmesituationen, also in der ersten Folge natürlich, um Geld für die Schule zu kriegen und wie sie halt keinen Kredit bekommen hat und sie ihre Mutter gebraucht hat. Aber sonst viel eher auf Frauen zurückgegriffen hat und Luke. Also bei den Männern ist es eigentlich dann fast nur Luke, den sie dann halt auch, eigentlich aber auch schon fast wie ein Werkzeug einsetzt. Also es ist halt so wie, das Problem ist X, da brauche ich einen Schraubenzieher, das Problem ist Y, da brauche ich einen Luke, der passt da genau, den kann ich da verwenden. Und der hat ja auch nicht da viel mitzureden, also da geht es ja nicht hin und ich meine, auch ein guter Punkt, sie flirtet schon sehr viel, sehr gezielt, verwendet das auch, aber es ist trotzdem, habe ich das Gefühl, nicht aus einer Position der Schwäche, sondern immer aus einer Position der Stärke heraus. Bei ihr, bei Rory ist es dann ein bisschen anders. Die ist, also erstens mit ihren Großeltern, die setzt sie viel häufiger ein und das Kapital, das soziale, aber auch das finanzielle Kapital von den Großeltern und dann mit Logan, dann geht es ja überhaupt rapide bergab, finde ich. Also das ist...
Ja, würde ich dir zustimmen, aber was dieses Hilfeholen angeht, also gerade innerhalb von diesem Kleinstadt-Kontext, ist das ja alles Hilfe, die jetzt, sag ich mal, nicht existenziell in dem Sinne ist. Und ich würde schon behaupten, dass immer, wenn es darum geht, dass die Hilfe eine Hilfe ist, die wirklich das Leben verändert, dass sie eigentlich darauf angewiesen ist, dann doch eben auf dieses soziale, ökonomische, kulturelle Kapital ihrer Eltern zurückzugreifen.
Okay. Bleiben wir bei dem Gedanken. Was ich dagegen stellen könnte, als sie ihre Eltern verlassen hat, als es ja wirklich brenzlig war, alleinerziehende Mutter, hat sie auch Hilfe gekriegt, aber das war die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Leiterin des ursprünglichen, des Independence Inn, die, ich weiß, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, ja.
Und auch für die selbst, wie sie sich selbstständig, das ist eine gute Frage, das weiß ich nämlich nicht mehr. Den Kredit, den sie sich holt, ist der, um das Dragonfly zu kaufen?
Ja.
Okay, weil das ist, dann hat sie da zwar Unterstützung. Allerdings, sie nimmt sich ja auch den Kredit. Es ist jetzt nicht so, dass sie Geld von den Eltern geschenkt bekommt. Sie kriegt nur Unterstützung bei diesem kapitalistischen System.
Aber diesen Kredit kriegt sie ja nur, weil ihre Mutter die Verbindung herstellt. Und weil der Bankier weiß, sie ist die Tochter von. Also das ist der einzige Grund, warum sie den bekommt. In dieser Folge, das fand ich ganz spannend, versucht sie ja dann auch zu vermitteln, sie ist extrem gut sozial vernetzt in dieser Stadt, macht ganz viel ehrenamtlich, was weiß ich, bringt sehr viel soziales Kapital sehr in diese Stadt mit hinein und stellt dann aber eben fest, dieses Kapital zählt nichts, weil es ausschließlich darum geht, wie einflussreich ihr Name ist.
In diesem einen Fall.
In diesem einen Fall, genau.
Es ist, weil sie da halt in die Welt ihrer Eltern eintritt, der höheren Finanzen und der größeren Summen.
Also es ist, das wird eigentlich auch in allen Artikeln, die ich gelesen habe, es ist ambivalent, wie es dargestellt wird. Also man hat sowohl das eine als auch das andere. Aber letztlich ist es schon so, dass, also wenn man jetzt über Klasse spricht, wir sprechen jetzt dauernd durcheinander, obwohl wir es anders vorhatten.
Du schneidest das dann einfach zurecht, in jeden Satz die passenden Worte raus und dann.
Ja, das wird spannend. Dass diese Gender-Konstruktionen oder auch Klassenkonstruktionen, dass die letztlich unsichtbar bleiben. Also mein großer Gedanke...
Was meinst du damit? Entschuldigung, aber was...
Genau, das wollte ich gerade sagen. Okay. Also mein großer Gedanke, den ich eigentlich aus allen diesen wissenschaftlichen Abhandlungen zu Gilmore Girls herausgezogen habe, ist, dass die Serie, hier zitiere ich jetzt mal verschiedene Titel, Post-Racial, Post-Feminist und auch Post-Class ist. Das heißt, sie stellt alles sozusagen als Utopie dar, in der sowohl was Gender-Konstruktionen, aber auch Klasse oder Rasse, in der mögliche Konflikte oder Spannungen eigentlich überhaupt nicht in der Form stattfinden, wie sie tatsächlich stattfinden. Es gibt im Prinzip keine Armut in Stars Hollow. Und wenn, dann ist sie selbst verschuldet. Also dieses Neoliberale, was überall immer wieder einsickert, sie ja auch als Self-Made Woman und so. Und gleichzeitig so ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, was macht denn jetzt eine selbstbestimmte Person in der Gesellschaft aus? Sind es die Netzwerke? Ist es sie selber? Ist es das kulturelle Kapital, die Bildung, die ja auch extrem wichtig in der Serie ist? Ist es wichtig, ob du in Yale oder Harvard studierst oder ob du jetzt eben das nicht tust und vielleicht sogar das, wie dann Dean später, das Community College abbrichst oder so? Das sind ja Fragen, die da stattfinden, aber es wird alles so ein bisschen glatt gebürstet auf eine Art und Weise, die es utopisch erscheinen lässt, aber eben dann auch so ein bisschen verwässert, wie dann die Realität das sein muss. Es hat ein bisschen was vom Märchen, ehrlich gesagt. Also sehr stereotyp, aber gleichzeitig sehr schmeichelnd und gar nicht so auf große Konflikte, sondern eher auf so zwischenmenschliche Konflikte ausgelegt.
Ja, ist das eine Schwäche jetzt oder ein Fehler?
Das ist die Frage. Also ja,
genau, darüber reden wir jetzt.
Man muss ja immer wieder dazu gegenhalten.
Es gibt ja Vorwürfe. Also, im Netz sind Vorwürfe gegen diese Serie zu
finden. Ja, genau. Also ich empfinde die Analyse als richtig. Also ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht schlimm ist, dass es so ist. Also es ist ja nicht so, als ob die Sachen gar nicht thematisiert werden, sondern die laufen so ein bisschen im Hintergrund mit. Aber das ist ja auch nichts, was die Serie erzählen will. Also das ist nicht das Ziel dieser Serie, uns darüber aufzuklären, wie Arbeiterklasse funktioniert oder wie.
Machen wir mal Klasse zuerst. Ich finde, drehen wir es einfach um. Machen wir es. Wir haben jetzt auch mehr über Klasse gesprochen als über Geschlecht. Fangen wir mit Klasse an. Da hast du dich, glaube ich, aber besser eingelesen. Es ist eine Upper-Class-Geschichte. Es ist eine totale Upper-Class-Geschichte. Man kann dazu sagen, ich meine, ich würde auch immer historisch kontextualisieren. Es sind auch um 2000 war die Geschichte von alles, was irgendwie unter Upper Class ist, extrem selten. Also ein paar Sitcoms, aber selbst die Sitcoms, das sind immer Einfamilienhäuser mit sehr vielen Kindern, die alle gut ernährt werden können. Es gibt ganz wenig, also Roseanne ist so das Einzige, was mir aus der Zeit anfällt. Übrigens, da war die Amy Sherman-Palladino Drehbuchautorin für Roseanne. wo tatsächlich so etwas wie Blue-Collar-Leben thematisiert wurde und alltägliche Probleme wie, das geht sich jetzt finanziell nicht aus oder nein, wir können jetzt nicht diesen Urlaub machen. Ansonsten ist es halt auch die Tradition der Populärkultur, Upper-Class-Geschichten zu erzählen. Das ist auch das, was, weiß nicht, gefordert wurde. Und ich glaube, das mit Märchen trifft es ja auch ganz gut. Also ich habe
und auch immer auch dieses Versprechen auf sozialen Aufstieg inkludiert, ne?
Ja, naja, ich meine, aber das hinterfragt die Serie dann, weil sie zeigt schon sehr klar, naja, die sind reich, weil ihre Eltern reich waren. Also gerade auch da, so sehr mir Logan auf die Nerven geht, da machen sie ja keinen Hehl draus. Das ist dann, niemand von denen hat sich hochgearbeitet. Und ich meine, der Luke wird ja jetzt wirklich jeden Tag hackelt, der wird nicht reich, sondern ich glaube, er hat zwar dann am Ende dann auch irgendwie eine gute Summe zusammengespart, Gott, der muss ein Leben geführt haben, weil da geht es ja ums, glaube ich, wie sich das Haus kaufen. Aber grundsätzlich wird er jetzt harte Arbeit nicht so belohnt. Es ist nur in der Vorgeschichte, dass eben Lorelei vom Dienstmädchen im Hotel sich hochgearbeitet hat bis zur Managerin. Und sonst haben wir nur, naja, ich überlege gerade, also alle aus Chilton und nachher aus Yale sind Upper Class, absolute. Die haben Probleme wie einer meiner zwei Nannies ist krank. Jetzt muss ich schon wieder eine neue Köchin suchen. Oder das Personal heutzutage, ja, furchtbar.
Der Umgang mit dem Personal wäre ja eh schon nochmal eine neue Perspektive, die man besprechen könnte.
Ja, mach mal, was fällt dir an? Also Personal, ich treffe in meinem Alltag wenig oder selten so viel Personal wie in dieser Serie.
Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und was auffällig ist, dass auch zum Beispiel als Running Gag in jeder Folge Emily eine neue Maid hat, also weil sie die andere verkrault hat, teilweise auch verklagt wird, weil sie so schrecklich mit denen umgeht. Was mir total aufgefallen ist, irgendwann kommen Lorelei und Luke zusammen und sie wird dann zu den Eltern, beide werden zu den Eltern eingeladen. Und die ersten, die Luke begrüßt, sind die Leute vom Personal. Und Lorelei.
Warte, die ersten, so, die ihn begrüßen oder die er
umgekehrt,
begrüßt?
Umgekehrt. Und sie schubst ihn so an und sagt, du musst ihn nicht begrüßen. So und das fand ich schon extrem auffällig.
Das sind so die kleinen Momente, wo dann kurz aufgebrochen wird, dass das vielleicht nicht die normalste aller Welten ist, in der sie da leben. Ich meine, es wird ja so überzeichnet. Es ist ja schon so, ich weiß nicht, ob das dann im Laufe der Serie immer mehr normalisiert wird, aber in den ersten Folgen merkt man schon noch, da, wie wirklich deine magische Wand zum Reichtum durchbrochen wird, wenn auch die Emily, ich weiß nicht, so etwas wie einen Parkplatz für die Rory in ihrer neuen Schule mietet, weil das ist dann schon gut für sie. Und sie hat aber nicht mal ein Auto. Und ich meine, da sind die kleinen Details schon auch noch, dass die Lorelei halt dieses kaputte Auto dann fährt, über ich weiß nicht, wie viele Staffeln, das dann auch irgendwann ausfällt, was dann auch für ein Narrativ irgendeinen einen Grund hat. Und die Elterngeneration ist so eine, naja, das zahle ich aus der Portokasse, ein neues Auto. Das ist halt, und eine neue Handtasche. Und irgendwann, oh, das hat mich in den Wahnsinn getrieben, irgendwann kriegt die Rory das Birkin-Bag. Das ist so in der, weiß nicht, ob du dort schon warst, wo sie dann bei ihren Großeltern einzieht, weil sie, dann verrate ich dir nicht.
Du kannst ruhig erzählen, ich weiß, dass es irgendwann einen großen Streit gibt, wo sie dann quasi sich mehr oder weniger trennen vorübergehend.
Also genau, und dann verfällt die Rory total in dieses Luxusleben. Sie wohnt, ich glaube, im Poolhaus des Gilmore-Anwesens und es hängt halt mit dieser Millionärstruppe herum, ich habe ihren Namen vergessen. Es ist schon so, manchmal denkst du, ja, das ist ganz lustig und dann fragst du dich wieder, was ist das für ein Leben? Ist das wirklich, also die Logan und die, ach, das hätte ich nachschauen sollen. Also eigentlich immer wieder so ein bisschen surreale Interventionen machen, die ganz amüsant sind, aber dann halt auch, es bleibt einem im Hals oft stecken.
Ja, also die ja völlig in einer komplett anderen Welt leben und auch überhaupt keinen Realitätssinn für die Leben anderer haben. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Und am Anfang fand ich es noch teilweise charmant, weil da hat das halt so diesen Typus des englischen Gentlemans gespiegelt, die so, ich weiß nicht, so Oscar-Wilde-Figuren, die halt auch so wie sagt man, jeden Kontakt zur normalen Welt verloren haben, dabei aber eine gewisse Selbstironie haben und einfach lustig sind. Also so diese Stücke sind auch einfach lustig, auch wenn da keine Blue-Collar-Personen vorkamen. Das kann man schon auch genießen, aber irgendwann kippt es dann einfach zu sehr, weil auch diese Selbstironie ein bisschen flöten geht.
Und wenn man über Stars Hollow spricht, also selbst das ist ja, es bis auf vielleicht Luke hat man da ja, oder auch die Mechanikerin, der Namen ich immer vergesse.
Gypsy.
Hat man da ja ganz wenige Figuren, die wirklich als Blue Color gelten könnten oder die seine sehr reiche Stadt.
Du hast Kirk vergessen. Kirk macht jeder schlecht. Der ist ja, ja. So, der stellvertretende, Radikal. Ja, der macht ja die billigsten Arbeiten immer, wie die verfaulten Eier einsammeln und so. Der ist eigentlich wirklich am untersten Ende, aber das wird dann halt auch so ironisch gebrochen. Der hat ja die Probleme, die er hat, sind dann rein psychotischer Natur und nie.
Ja, ja. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, er hat über 60 verschiedene Jobs gemacht. Und sein Lieblingsjob war der Ansager im Eishockeystadion.
Ah ja. Dann wird er belohnt.
Aber der lebt ja andererseits auch den Traum, dass er jeden Tag was anderes machen kann.
Ja, und das wird ja dann auch so zelebriert. Also irgendwie hat er ja auch dann genug Geld. Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber irgendwann kommt auch raus, dass er eigentlich gar nicht arm ist. Also der hat nicht Probleme, sondern der ist einfach nur sozial herausgefordert.
Ja, und was also mir an der Stadt eben auch auffällt, eben ist, man sieht eben keine Armut in der Stadt, was ich schon ein bisschen krass finde, also selbst bei so einer Utopie und auch dieses extrem sozial Vernetzte, was in dieser kleinen Stadt stattfindet, also diese Bürgermeetings, wo dann vielleicht der einzige Antagonist, den die Serie so hat, aber auch der wird ja sympathisch auf eine weirde Art
dargestellt,
ist Taylor, der quasi diese Bürgermeetings lange leitet und mit seiner Pedanterie und seinem Egoismus.
Bisschen autokratisch auch.
Dieser Paragraphenreiterei so als unsympath dargestellt wird. Und auch da vielleicht auch, was das Neoliberale angeht, vielleicht so als Vertreter eines ja überbordenden Staates sozusagen da so ein bisschen wirkt. Das war zumindest das, was
das finde ich. Also bei mir kommt er viel mehr als der Entrepreneur rüber, der das System total ausnutzt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen.
Weil passt er ja dann natürlich auch, genau.
Dann tut er sich dieses, was war das, Soda Cream Shop, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber am Ende hat er ja, er hat die Macht, weil er auch weiß, wie das System funktioniert. Also es ist jetzt nicht irgendwelche, er ist ja zuallererst der Entrepreneur, hat ja dieses kleine Unternehmen auch, also diesen, was ist das, kein Supermarkt, sondern noch ein Krämerladen im Grunde, expandiert dann auch und versucht da mit allen Mitteln wie eine Krake Stars Hollow zu unterwandern. Aber ja, also auch Demokratie, es ist zwar immer sehr viel Basisdemokratie, es wäre auch nochmal interessant, sich das anzuschauen, Basisdemokratie und wie gehen sie mit Dissens um, und wie werden dann Entscheidungen getroffen? Da kann man, also ja, das sind sicher nicht die Stärken dieser Serie und Erzählung.
Ja, es geht ja eigentlich immer nur darum, dass man Räume hat, in denen die Leute dann zusammenkommen. Was ja schon faszinierend ist, weil es ja nur ganz selten Räume hat, wo nur zwei Personen dann stattfindet, also Privaträume, aber ganz oft eben auch eben diese Bürgermeetings oder auch der freie Himmel in Stars Hollow, wo du dann zum Beispiel diesen Pavillon hast, um den dann diese ganzen Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Und das ist da ja extrem präsent. Das habe ich selten so gesehen, dass auch diese Stadt-Events so zelebriert werden wie in dieser Serie.
Ich habe gerade eine Hypothese weiß ich nicht, ob es das ist, aber eine Überlegung, das würde aber jetzt hinausgehen über das, was ich gelesen habe. Also ausgehend von der Frage jetzt, wer von denen allen wählt eigentlich Republikaner und wer Demokraten? Wäre ich vorsichtig. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr niedrige Wählerquote für die Demokraten. Wir könnten dann drüber spekulieren, wer was wählen würde. Aber ich glaube, auch viele der großen Sympathieträger wären Hardcore-Republikaner. Was sich jetzt deckt mit einem Artikel im New Yorker, den ich gelesen habe, dass die Republikaner gerade die Superstärke haben, dass sie so auf Community-Ebene irrsinnig gut sind im Zusammenarbeiten und genau solche Treffen haben. Und da wurde, jetzt komme ich erst drauf, im vorletzten New Yorker oder so beschrieben, warum sind die Republikaner so stark? Weil die haben so Treffen und dort sammeln sie auch die ein bisschen auch die sozial herausgeforderten Menschen ein, die dann so Ideen haben, Verschwörungstheoretiker auch, die kommen dann alle zusammen und man hört sich an, was die zu sagen haben. Und dann geht es aber konkret darum, dass halt, ich weiß nicht, irgendwie das Schulhaus saniert wird. Und da können dann alle zusammenarbeiten und dafür halten sie es auch aus, dass irgendjemand ein bisschen Auslegergedanken zu anderen Aspekten hat. Und das dürften die Republikaner trotz Trump gerade irrsinnig gut machen, während die Demokraten, also auch jetzt in diesem Artikel beschrieben, darunter leiden, dass sie sehr oft so Grundsatzdiskussionen haben, wie wir müssen uns erstmal alle darauf einigen, was ist unsere Position zu Transrechten, was ist unsere Position zu, zum Israel-Palästina-Konflikt. Und da gibt es jetzt eine Linie, da müssen alle auf dieser Linie sein. Wer nicht auf dieser Linie ist, kann gar nicht erst mitmachen. Das kennen wir auch aus von Social Media. Wollen jetzt nicht zu sehr in diesen Diskurs gehen. Aber das Problem ist, damit engst du schon die Gruppe sehr ein, während die halt die Republikaner wild Leute einsammeln und das dann eine Plethora von Menschen haben, von halt Rechtsaußenauslegern, aber auch irgendwie frustrierten Queer-Demonstrantinnen, die sich plötzlich dann da aber willkommener fühlen, weil da hast du dann diese Taylor-Dosi-Welt. Sind zwar alle latent wahnsinnig, es sind alle irgendwie Kirks und Taylors und ich weiß nicht was, aber am Ende kriegen sie es halt gebacken, dass das Hayfest durchgesetzt wird oder dass man sich um eine Person, die in der Community gerade Geldprobleme hat, dass man sich um die kümmert. Zwar keine, es gibt kein Healthcare und es gibt keine Arbeitslosenvorsorge, aber wenn eine Person in der engen Community ein Problem hat, dann kümmern sich alle drum. Also dieses urtümliche auch, Wilder Westen, wir bauen jetzt gemeinsam den Heuschober vom Nachbarn.
Dazu passt eigentlich auch, dass, ich sag mal, progressive Diskurse, wenn sie stattfinden, eigentlich nur als komische Momente dargestellt werden. Also ich erinnere mich an zwei Sachen. Das eine war, da sitzen Paris und Rory mitten im Regen gegen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, Sklaverei in, ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, irgendwie Unterschriften zu sammeln. Und der Einzige, der da anhält, hält da auch nur an, weil im Regen er muss kurz seine Tasche auf dem Tisch abstellen will, um, weiß ich nicht, einen Schuh zuzubinden oder so und läuft dann sofort weiter. Oder an anderen Sachen, wo dann ganz kurz irgendwelche Einwürfe gemacht werden mit sprechen wir über Kolonialismus, lieber esse ich jetzt Fastfood oder so. Also es ist kein verächtlich machen, sondern es ist schon so, dass der Diskurs da ist, aber er spielt halt keine Rolle. Und das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, finde ich.
Ja, ich hätte dann immer gern, also ich erinnere mich, und das Problem ist, es ist so ewig lang her und mittlerweile verliere ich den Glauben, dass ich es mal wirklich gelesen habe. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Irgendwann hatte ich eine Studie in einer Zeitung gelesen oder eine Beobachtung, die gesagt hat, dass ein Unterschied zwischen Menschen, die eher progressiv wählen und denken und Menschen, die eher konservativ wählen und denken, ist, dass Menschen, die konservativ wählen und denken, sehr gut auch im Solidarität und Zusammenarbeit und Hilfe sind, aber nur im engsten Netzwerk. Also Familie und halt so die Community des Dorfes, die, weiß nicht, die kirchliche Gemeinde oder höchstens halt noch das Dorf und alles drüber, dafür setzen sie sich nicht ein. Also sehen sie auch nicht ein. Das ist, sie kümmern sich da viel und sind wahrscheinlich super aktiv in Elternräten und in irgendwelchen Räten und opfern auch ganz viel Zeit für diese Sache, aber Healthcare wird dann nicht unterstützt. Umgekehrt, anderes Extrem, und das ist auch immer sehr bezeichnet, diese progressiven Denker sind zwar, das sind dann die, die auf die Straße gehen, um für die Rechte von Minderheiten in China einzutreten oder für Menschen, die mehrere tausend Kilometer von ihnen entfernt sind, aber der Nachbar oder die Nachbarin, die gerade Probleme hat, dafür haben sie keine Zeit oder da schauen sie weg. Also das ist. Und ich wäre jetzt vorsichtig mit so Verallgemeinerungen, aber das wäre ja dann sozusagen ein Metanarrativ dieser Richtungen und ich würde gerne sehr viel mehr dazu lesen. Also ich hätte da gerne ein bisschen fundiertere Studien dazu, weil ich das schon interessant finde. Ich meine, es würde ja sagen, dass jetzt grundsätzlich kein Mensch schlecht oder gut ist, was ich ja sehr sympathisch finde. Und ja, ich fürchte, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, aber daran muss ich auch denken, wenn wir jetzt an die Taylor Dosi, wie heißt das denn, wenn sie ihre Gemeindesitzungen haben? Ich glaube, ihre Gemeindesitzungen im
Ja, ich glaube schon.
Und das ist auch dieser öffentliche Raum, die Mehrzweckhalle quasi.
Meetings, sagen sie, glaube ich, dazu oder so.
Weil das ist ja auch dort, wo Miss Patty ihren Tanzunterricht gibt, oder?
Ja.
Die Multifunktionshalle. Okay, jetzt hatten wir die klassische Politik.
Ganz kurz in dem Zusammenhang noch, was mir auch aufgefallen ist, was vielleicht auch wieder, also das macht die Serie ja gut, sie ist ja nie eindeutig. Und was sie eben so ein bisschen auch als Gegengewicht wieder zu diesem vermeintlich Konservativen positioniert ist, wenn man zum Beispiel dann diese drei geistlichen Figuren da hat, die dann gemeinsam
die hab ich ganz vergessen. Der Rat,
in der,
der
Kirche sich abwechseln der, oder bei
die Ökumene. Luke
Steiner essen und so. Und das ist ja auch spannend, einfach, dass man dann einen Rabbiner hat und einen Pastor, und ich weiß gar nicht, was das dritte da war.
Katholik, es sind, ich glaube, es sind die zwei christlichen großen Religionen, wobei müsste ich auch schauen, also an den Rabbiner, an den Rabbi und den Pastor, den evangelischen, erinnere ich mich.
Und da gibt es dann diese Szene, wo dann einfach der Davidstern in der Kirche durch das Kreuz ersetzt wird, weil die Nächsten dann dran sind.
Ja. Also sowas habe ich furchtbar gern. Ich meine, ich muss auch sagen, deswegen spricht mich auch Stars Hollow so an, auch wenn es meiner Ansicht nach konservativ ist. Und da weiß ich schon, warum, weil das weckt diese Nostalgie an Don Camillo und Peppone bei mir. Eine Welt, wo man schon grundsätzlich anderer Ansicht sein kann und andere Erklärungen für Probleme sieht und teilweise auch ganz andere Lösungen hat, aber im Notfall halten alle zusammen. Und ich hätte gerne eine Welt, die genauso ist, wo halt dann am Ende auch der kommunistische Bürgermeister und der, seien wir mal ehrlich, super reaktionäre katholische Pfarrer, auch wenn er gut Leute vermöbeln kann, dann am Ende halt beide die Ärmel raufkrempeln und dann ziehen sie den Traktor, dann hilft der Don Camillo den sowjetischen Traktor zu reparieren, weil es sonst peinlich gewesen wäre, dass gerade der sowjetische Traktor nicht funktioniert. Da ist viel Nostalgie dabei, wo halt gerade in Zeiten von zunehmender Polarisierung und zunehmenden, wir reden ganz sicher nicht mit denen, weil die mal die Grundvoraussetzung gemeinsamer Werte nicht erfüllen. Das wird schwierig, wenn wir das jetzt versuchen hier zu erklären, aber da haben wir ja das Gegenteil, das ist diese Utopie, wie du sagst, einer Welt, wo
man noch miteinander spricht.
Genau, und wo jetzt grundsätzlich niemand ausgeschlossen wird. Ich meine, die ärgsten Konflikte sind ja noch eher wie der Town Troubadour, wie dann ein zweiter kommt. Hattest du die Folgen schon?
Ja, die größten Konflikte sind dann tatsächlich eher räumlich, also dann zwischen oder räumlich und zwischen den Klassen. Also dann hast du eben Stars Hollow auf der einen Seite. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo die Eltern wohnen.
Aber ich glaube, die wohnen in Hartford. Das ist eine, in der Nähe von Hartford, stimmt. Connecticut. Das gibt es ja wirklich. Das ist im hohen Norden von Connecticut.
In diesem sehr mondänen, schlossartigen Bau, den sie da haben. Und dann nochmal Yale auf der anderen Seite als so eine Elite-Bubble, in der aber dann auch verschiedene Leute reinrutschen. Also es gibt dann diese Figur, wo ich gerade nicht weiß, wie sie heißt, die so ein bisschen in Rory verschossen ist.
Da war ein Netter in Yale, genau wie sie nach
Geld
Yale kommt. Ja, aber den habe ich ganz vergessen.
Und er muss zum Beispiel als Waiter arbeiten und wird von den anderen dann eben auch dafür angestellt, aber auch entsprechend behandelt. Und das sind dann so Sachen, die da so ein bisschen mit reinfließen. Aber ich habe den Eindruck, die Orte für sich, die sind immer relativ harmonisch und untereinander entstehen dann die, wenn es sie überhaupt gibt, die Konflikte zwischen den verschiedenen Klassen und Bildungsansprüchen auch.
Danke, dass du mich, und ich habe natürlich auch seinen Namen jetzt nicht präsent, aber den fand ich wirklich am sympathischsten in Yale.
Das ist der,
das geht natürlich
mal
nicht,
nackt im Flur liegt.
Ja, ganz am Anfang. Ich finde auch ein sehr schöner Einstieg. Ja, aber da musste es ja unbedingt Logan werden. Ach Gott, gerade Logan. Ich meine, ja. Wir können jetzt gar nicht drüber reden, wie die Serie dann ausgeht, weil ich habe es nicht mehr so im Kopf, was in der letzten Staffel passiert. Aber ich glaube, so die kleine Redemption ist zumindest, dass sie Logan nicht heiratet.
Was man zu Klasse noch sagen kann, weil ich gerade über Bildung gesprochen habe, ist immer auch diese Positionierung von klassischer Bildung zu popkultureller Bildung. Also popkulturell als eher Lowbrow, Mittelklasse-Phänomen und klassische Bildung dann eben Yale, Harvard, die großen Klassiker der Weltliteratur oder der Musik, der klassischen Musik, was immer wieder da so genannt wird. Und es wird nicht als Gegensatz zueinander formuliert, aber für beide Seiten sozusagen als identitätsbildende Patina, die so ein bisschen zeigt, okay, die sind so, die hören das und das und die sind, die andere Seite ist so und die hört das und das. Die hört dann von Patti Smith zu allem Möglichen. Und was spannend ist, ist, finde ich, dass zum Beispiel Lorelei und Rory den Middle Ground aus beiden bilden. Also gerade Rory hat ja diese popkulturelle Bildung, ist aber ja eine extrem gebildete Person, die dann auch, weiß ich nicht, die großen russischen Klassiker dann liest und sowas. Also
in der ersten Folge liest sie Madame Bovary, sie liest Moby Dick und sie hat in ihrem Spind von Simone de Beauvoir The Second Sex stehen. Also die fängt gut an, ist ein guter Start.
Also sie ist ja eben so diese Schnittfläche zwischen beiden und die an Lorelei ja, zelebriert aber, dass sie ja eigentlich davon weg will und eigentlich eher diese.
Aber die kennt trotzdem die gesamte Literatur
dann immer und kann mitreden. Ja, sie kennt natürlich dann doch. Aber für sie hat es, sag ich mal, nicht diesen Wert von kulturellem Kapital. Für sie ist das kulturelle Kapital eher Fernsehserien zu kennen und Musik zu kennen, Rockbands zu kennen, anstatt Mozart und Dostojewski oder sowas.
Guter Punkt. Irgendwo habe ich gelesen auch, dass das so außergewöhnlich damals war. Ich glaube, vieles ist ja jetzt auch normaler und war damals außergewöhnlich, dass sie irgendwann in der ersten Staffel plötzlich ein Heavy-Metal-T-Shirt anhatte, während Frauen einfach in der Zeit anscheinend noch keine oder sehr selten Heavy-Metal-T-Shirts in Fernsehserien getragen haben. Also ich nehme an, bei Heavy-Metal-Konzerten gab es auch damals schon Frauen, hoffe ich sehr. Aber dass das so zelebriert wurde, dürfte früh da gewesen sein.
Ein schöner Moment für mich war, es gab ja auch die Urgroßmutter, die irgendwann gestorben ist, auch Lorelei, ja, glaube ich, hieß.
Ja, und die hatte so einen typischen Adelsspitznamen, einen ganz dämlichen.
Trixie.
Ja, genau.
Wurde sie vom Sohn genannt, also von Richard.
Das passt und gut, genau so ist es.
Und sie hat, ich glaube, es war in der ersten Staffel, kommt irgendwann zu Besuch, was ja für Emily immer ganz schrecklich war, weil sie beide sich ja total hassen. Und sie erzählt dann, ja, sie kommt irgendwie gerade aus, ich glaube, Kalifornien oder so, weil sie da eine Wohnung vermietet hat, und zwar an die Band Korn.
Ja, stimmt.
Hat keine Ahnung, was das ist, aber Lorelei und Rory halt schon. Und und sie schwärmt dann, was das für liebe Kerle sind. Und man weiß natürlich als Zuschauer, okay, das ist die Metal-Band, die sehen alle ein bisschen krass aus. Und daraus ergibt sich dann auch die Komik in dem Moment.
Arno, was meinst du? Haben wir noch etwas zu besprechen oder sollen wir hier einen Schlussstrich ziehen?
Ja, ich würde noch gerne, also als versöhnlicher Abschluss von dir wissen, was sind deine Lieblingscharaktere und deine am liebsten gehassten Charaktere?
Okay, guter Punkt. Ja, das machen wir. Das klingt nach Spaß. Ich würde vor, wir sind jetzt ein bisschen am Thema Feminismus, Emanzipation, das hatten wir drinnen. Ich überlege, also ich würde das jetzt auch nicht mehr groß aufmachen. Es gibt eine leichte Antwort. Es gibt Vorwürfe jetzt, nein, das ist gar nicht so emanzipiert. Aber tatsächlich, also die meisten Arbeiten, die ich gelesen habe, sind dann auch so Apologien des Feminismus in der Serie, die das sehr feiern und die halt auch wirklich viele Zitate bringen von Blogs, von Fans, die das alles sehr, das Vorbild extrem hilfreich fanden und von Empowerment reden. Und ich glaube, das stimmt auch, weil in der Serie um 2000, da war es sicher eine der fortschrittlichsten, wenn nicht die fortschrittlichsten, was Frauenbilder angeht. Und allein schon Anzahl der starken Frauencharaktere im Vergleich zu starken Männercharakteren.
Würdest du das auch bei Rory sagen?
Rory ist wirklich ein spannender Fall, weil sie ist eine sehr ambivalente Figur da. Das
eben
drum, verändert sich dann auch noch in den Staffeln. Sie ist auch, finde ich, für die damalige Zeit sehr spannend, weil sie ist dieses Bookworm-Mädchen, das aber auch mal eben nicht nur darauf reduziert wird, weil sonst klassisch war ja dieses, das ist das Bücherwurm-Mädchen und dann entweder am Ende hat man ihr die Brille runtergenommen, einen sexy Minirock angezogen und ein Kilo Make-up draufgegeben und dann war sie super sexy und hat auch alles wieder vergessen, was sie vorher gelesen hat. Oder sie blieb halt Comic Relief und die ist aber eine zentrale Figur, ist in ihrer Wertschätzung ist das Intellektuelle an höchster Stelle. Und auch der Weg, den sie gehen will. Sie möchte jetzt nicht irgendwas Blödes machen, sie möchte Journalistin werden. Es ist dann ein herausfordernder Weg, weil dann halt immer wieder Männerfiguren reinkommen. wo sie doch, also beim ersten, am meisten hat sie noch Dean unter Kontrolle gehabt. Da gab es diese Donna Reed-Folge, wo sie sich über ihn lustig gemacht hat. Dann ist klassisch, da ist sie dann erlegen, diesen männlichen Gestus. Und bei Logan auch, da gibt's dann, sie kämpft so hin und wieder dagegen, wie irgendwann Logan sagt, du bist mein Glücksbringer hier. Und dann gibt sie ihm schon was retour, aber dann bleibt sie erst recht dort. Also es ist, da tue ich mir schwerer. Es gibt Forscherinnen, die versucht haben, das mit der vierten Welle des Feminismus zu erklären. Das habe ich nicht ganz kapiert. 1, 2, 3 kapiere ich ganz gut, die vierte habe ich nicht ganz verstanden. Ich finde, die Serie hält das aber auch aus, diese Ambivalenz. Ja, ja. Es ist ja auch, du kannst es dann auch sehen, eben mit dem Vorbild der Lorelei, die das sehr stark verkörpert, ist es dann schwer und sie versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und das ist irgendwie vielleicht auch realistischer, dass da eben nicht so ein konsistentes jetzt mit allen mit dem Arsch ins Gesicht, sondern sie versucht halt auch das Soziale auszunutzen, was sie zur Verfügung hat.
Ja, ja. Also ich habe Ähnliches auch gelesen, eben auch im Zusammenhang mit Klasse dann zum Beispiel, dass sie sich aber eben auch ganz oft diesen männlichen starken Typen in gewisser Weise unterordnet oder zumindest sehr stark ihren Lebensweg davon bestimmen lässt. Also
Naja, da kann man schon wieder sagen, die längste Zeit bestimmt sie alleine, wo sie geht. Da sind es ja nicht die Männer, die bestimmen, aber es sind so im kleinen Details, halt wie die Abende verlaufen und so da.
Ich habe den Eindruck, dass als Figur sie am meisten allen gefallen will und dass daraus auch ein gewisser Teil von Schwäche resultiert, aber eben gleichzeitig auch diese soziale Kapital, weil sie eben alle anderen mag und alle anderen sie auch mögen. Und finde ich als Charakter wahrscheinlich am spannendsten in der Serie. Vielleicht nicht am sympathischsten, aber doch am spannendsten, weil sie eben so hin und her gerissen ist zwischen beiden Welten und irgendwie in beide passen will. Aber ich habe auch den Eindruck, so richtig passt sie in keine der beiden Welten.
Ich glaube, ich muss noch aufpassen mit den Begriffen. Ich wollte realistisch sagen, es ist jetzt nicht so super realistisch da, aber es ist näher am Leben als die sehr eindeutigen Figuren. Eben, dass man ein bisschen das Ambivalente, das auch sie den Weg geht, der ihr halt zur Verfügung steht und da ja, halt auch inkonsequent ist. Gut, dann können wir ja dann jetzt zu den Fragen gehen. Möchtest
wen
du anfangen?
Wen mochtest du denn am liebsten? Können auch mehrere sein, natürlich.
Ja, also ich tue mir gar nicht so leicht. Ich glaube, am Anfang war Luke einer meiner Lieblinge. So beim ersten Mal Erinnerung, der war für mich so, den habe ich noch immer sehr gern, vor allem in den ersten Staffeln. Später finde ich ihn dann schwieriger. Und sonst die Lorelei.
Was macht's für dich beim Luke später schwieriger?
Ich versuche mich jetzt zu erinnern, warum er schwieriger wird. Ich glaube, er wird reaktionärer in seinen Überzeugungen. Dann war so eine Teilerzählung mit dem Kind, das er wieder entdeckt hat, der Tochter. Ich weiß nicht, ob du die schon hattest. Das kommt dann erst, das fand ich extrem mühsam und das hat mir nichts gegeben.
Das sind dann diese Storys, wenn die Staffeln sehr lange laufen, über 7 Staffeln oder so, und man unbedingt noch neue Stränge einbauen muss.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist noch von den Paladinos ursprünglich, aber das funktioniert, hat für mich gar nicht funktioniert. Und auch der Moment, ab dem Moment, wo er mit der Lorelei zusammen war, die ja schon auch eine meiner Lieblingsfiguren auf jeden Fall war, hat er plötzlich sowas Klammerndes gehabt, das am Anfang einfach noch nicht so rauskam. Also das war. Aber ich kann es nicht sehr gut in Worte fassen. Wen ich immer sehr mochte, war die Lane. Meiste Zeit, da gab es auch Phasen, wo sie mit den einen aus OC California zusammen war. Den fand ich eher mühsam. Die habe ich mich sehr gefreut, als der nach OC California abgebogen ist. Sonst mochte ich eigentlich immer alle. Also es ist sonst, glaube ich, niemand. Also ich meine, sicher fand ich einige anstrengend, so wie Taylor Dosey, aber das gehört ja auch dazu. Und
ich habe es geliebt, so angelegt, sie zu hassen. Dass man die anstrengend findet. Ja. Wenn ich darüber spreche, muss ich, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also vom Schauspiel her fand ich, glaube ich, Emily am besten.
Oh ja,
die, okay. Die vermittelt diese Figur dieser Aristokratischen Vertreterin einfach so wahnsinnig gut dieses verklemmte Steife einerseits, auch diese Sehnsucht nach dem Ausbrechen und nach dem, sie will ja eigentlich emotional sein und kann es nicht und macht dadurch viele Sachen immer schlimmer. Und die spielt das so wahnsinnig gut und witzig und voller Inbrunst. Das ist einfach eine Wonne, der einfach beim Schauspielen zuzugucken. Und
die hat ja auch noch eine spannende Nachgeschichte in der, jetzt habe ich wieder nicht nachgeschaut, wie es heißt, in der Netflix-Fortsetzung, weil da ihr Mann gestorben ist und da emanzipiert sie sich dann. Also da wird sie selbstständig, während sie vorher total in dieser Symbiose mit ihrem Mann aufgegangen ist.
Ja. Ja, da fand ich ja auch spannend, es gibt dann eine kurze Phase, wo die eben getrennt sind, dass auch da sie eigentlich schon so ein bisschen aufblüht, aber dann doch diese furchtbar starke Sehnsucht nach diesen alten, festen Verhältnissen dann doch hat.
Weil sie halt so viel Halt gegeben hat. Ich meine, die spiegelt ja total dieses wider, dass sie ist ja überhaupt nicht emanzipiert, zugleich ist sie aber überhaupt nicht eine schwache Person, sondern ist sogar eine extrem starke Person, die aber halt total das alte System verteidigt und durchsetzen will, koste es, was es wolle, überall.
Also wirklich, ich bin immer sehr begeistert, wenn ich sie sehe. Und
ich weiß jetzt wieder, wen ich nicht mochte. Entschuldigung, sorry. Jetzt
kommt meine. Sag.
Wahrscheinlich war ich einfach nur eifersüchtig immer. Eigentlich, ich hielt immer die Love Interests von der Lorelei bis auf den Luke gar nicht aus. Also schon erste Staffel Max Medina. Gott, was war so ein Weichspüler. Dann kam dieser etwas lustige, herausgeforderte, was war er? Venture-Kapitalist, der Topper.
Ja, der Kollege vom Richard, genau.
Genau. Der dann später die Schule in Malcolm in the Middle kurz geleitet hat. Also nicht die Figur, sondern der Schauspieler. Den habe ich auch ganz schwer ausgehalten. Und Christopher ging überhaupt nicht. Gott, wenn der mit seinem Lederjäckchen dann kam, dieses kleine Milchbubi von der Ostküste und irgendein Startup da hatte. Nein. Also die habe ich immer ganz schwer ausgehalten.
Ja, die Love Interests, da würde ich dir auch zustimmen. Ich finde, wobei, also Max ist halt harmlos. Vielleicht ist das sein größter Fehler.
Da hat man auch gleich wieder vergessen, was er gesagt hat eigentlich.
Ja. Die anderen beiden fand ich auch ganz schlimm. Ich finde auch Taylor, also der spielt so überzeugend, dass ich ihn wirklich überhaupt nicht mag.
Den könnte man durchgehend watschen.
Ja, der ist einfach ein schrecklicher Charakter. Ich finde, wo ich es auch sehr schade finde, zum Beispiel Suki bleibt so flach als Charakter. Da gibt es ja überhaupt keine wirkliche Charakterentwicklung. Oder
quirky. Die ist einfach, sie ist quirky, sie bleibt quirky. Und
also ich habe auch einen Artikel dazu gelesen zu Körperbildern und Gilmore Girls. Und in einem wurde eben auch gesagt, also das eine, was wir schon hatten, Fast Food, aber die essen, die stopfen in sich rein, aber sie sind beide so ganz Normcore dünn und die dürfen es auch. Und das ist deswegen überhaupt nicht dieses Blue-Collar-Essverhalten, was dann gleich zu Adipositas führt und so. Und auf der anderen Seite dann eben quirky, die lustige Dicke, die man auch noch in der Serie hat, die so ein bisschen der Sidekick ist, aber letztlich unbedeutend bleibt.
Bisschen wie Miss Patty wahrscheinlich.
Ja, und das finde ich ein bisschen schade, also bin ich ein bisschen weggeworfenes Potenzial. Wen ich total gerne mag noch, ist auch Michelle.
Oh ja, okay, der stimmt, Michelle.
Auch wenn er auch flach bleibt oder überhaupt keine Charakterentwicklung hat, soweit ich das bisher gesehen habe. Aber er ist einer der wenigen People of Color, was aber überhaupt keine Rolle spielt, also post-racial wieder, sondern er ist der Franzose. Also das spielt viel mehr dieser französische Akzent eine Rolle und wie er sich gibt und dieses ständig eingeschnappt sein, aber eigentlich hat man ihn ja doch lieb und so. Das spielt er ganz toll und den habe ich irgendwie sehr gerne.
Den habe ich auch furchtbar gerne. Natürlich, der ist auch sehr stereotyp und darin auch sehr lustig, aber es ist eigentlich kein Humor auf seine Kosten, sondern er ist auch in Kontrolle der Situationen meistens.
Ja. Meistens.
Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, guter Abschluss.
Wir fangen mit Liebe an und hören mit Liebe auf.
Bist du dir die Netflix-Serie auch, also die das Reunion wie auch immer man es nennen
mag,
auch
noch anschauen. Ja, ich werde schon alles schauen. Ja, absolut. Und dann muss ich mir überlegen, was ich danach schaue, ob ich zum Beispiel mal Gossip Girls gucke tatsächlich oder...
Ich habe ja gar keine Ahnung von Gossip Girls. Außer, dass ich... Ist es nicht Gossip Girl, ist es Girls, Mehrzahl? Daran scheitere ich schon.
Es sind auch mehrere. Vielleicht aber auch nur eins. Und wo du es erwähnt hast, Malcolm in the Middle hatte ich ja auch mal angefangen, noch mal zu schauen. Das muss ich, glaube ich, noch weiter schauen.
Ja, ja, mach das. Also auch...
Großartige es ist, Serie. Ist auch sehr gut gealtert, was ich gesehen hatte.
Ja, wie bei vielen Serien, irgendwann ist der Moment, wo das heißt Jump the Shark, wo es dann halt ein bisschen überdrüber ist, wo dann Reese nach Afghanistan kommt und so.
Ja,
aber da muss ich sagen, da war jetzt auch wieder auf Disney, glaube ich, das wieder zusammenkommen.
Ja, hast du es gesehen?
Das war erstaunlich gut. Es war wirklich, ich meine, die Kritiken waren auch sehr gut. Ich hatte große Angst vor solchen Sachen immer. Ich frage mich dann auch, wie notwendig das ist. Aber in dem Fall muss ich sagen, hat es nämlich erweitert, hat auch neue Charaktere dazu gebracht. Und es war eben nicht nur, also es war schon auch sehr viel Fanservice.
Ja, klar.
Aber es war es ist auch ich verliere mein Deutsch. Es ist an und für sich sehenswert, würde ich sagen. Was mir noch bevorsteht, ist Scrubs. Das war auch noch so eine Wohlfühlserie für mich. Da gibt es ja auch jetzt das Wiedertreffen. Das habe ich irgendwann wieder versucht, Scrubs, weil ich habe es so sehr geliebt, Anfang der 2000er Jahre. Und das ging dann nur noch so schwer. Ich habe sie alle ganz, ganz schwer ausgehalten. Ich frage mich, ob das jetzt wieder besser geworden ist.
Ich habe es auch irgendwann mal wieder gesehen. Das ist aber auch schon ewig her. Da fand ich es relativ gut, bis auf die letzten 2-3 Staffeln. Aber
das war ja überhaupt eine ganz Sättigung. Ja, es war ja auch eine ganz schlimme Staffel am Ende, wo niemand mehr dabei war, wo sie irgendwie auf Teufel komm raus noch irgendwas gemacht haben mit neuen Cast und den als Gaststars. Das war dann, irgendwann muss man auch einfach mal Schluss machen mit einer Serie. Und ja, den Moment haben sie eindeutig verpasst gehabt in meiner Wahrnehmung.
Ja, das ist bei diesen langlebigen Serien eben das größte Problem, dass die auch ihre Qualität dann auch halten.
Ja, irgendwann ist es auserzählt scheinbar.
So wie diese Folge.
So wie diese Folge. Danke, Arno. Es war eine Freude. Danke, ich habe sehr gerne eine Stunde geredet mit dir.
20 Minuten. Können wir sehr gerne nochmal machen.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das irgendjemand hören will. Wenn das jemand hören will, dann können wir da jetzt noch an andere große populärkulturelle Themen heranwagen. Gut, das war's.
Ja, das war's.
Jetzt Abspann, Credits. Keine Post-Credit-Scene.
Jetzt müssen wir so in den Abspann hineinsingen. La, 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 la. Die haben ja da auch immer diese Musik, diese Sängerin, die da...
Ah, dieses. Na gut, ich denke zuerst natürlich... Warte, wie geht's nochmal? When you're done on your own?
Den Titelsong, ja.
Oh Gott, warte. Das sollte ich jetzt zumindest auswendig können.
Nee, den skippe ich immer.
Ja, gut. Echt? Nein, du darfst nicht skippen. Man hört sich das an und dann auch beim Abspannen. Nicht überspringen. Die paar Minuten, die du da gewinnst. So, wir brabbeln nur noch. Ich brabbel nur noch. Arno, es war eine große Freude. La. Vielen Dank.
Mach's
und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss. Kritische. 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 Kritische.